Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast aus Venedig, Folge 2 vom Festival mit Daniel Kotenschulter. Hallo.
Hallo.
Und ich bin Christian Eichler, hi.
Ja, schön, dass du es geschafft hast, auch nach Venedig mal zu kommen. Ich bin zum 20. Mal hier, ehrlich gesagt.
Zum 20. Mal und wir sitzen tatsächlich hier am Strand, am Meer sogar. Ne? Wir haben uns ein bisschen runtergewagt hier vom Festivalgelände. Es ist eigentlich absurd schön hier, finde ich, wenn man immer so rauskommt aus dem Film und dann ist man sich wieder daran erinnert, ach ja, ich bin ja gerade auch noch in Venedig, ganz vergessen.
Ja, es ist der Spielort von Viscontis Film Der Tod in Venedig und da war es ja auch relativ leer und jetzt hat man genau dieses Gefühl wieder von damals, wenn man möchte.
Wie geht's dir auf diesem Festival, wo das Fieber gemessen wird, wo eigentlich Maskenpflicht ist? Gerade haben wir die Masken jetzt hier ab am Strand, aber wie ist es für dich nach 19 Malen, wo das doch sehr anders war wahrscheinlich?
Ist ein bisschen so, als müsste man seine Cinephilie unter Beweis stellen, indem man eine Kugel ans Bein gebunden bekommt. Nicht wie in dem Lied von Rio Reiser, auch Kurt Felix und Paola müssen zeigen, dass sie Spaß verstehen und täglich 24 Stunden ihre Show ansehen. Also ich kann auch so bezeugen, dass mir das Kino wichtig ist, ohne diese ganzen Handicaps.
Ja, aber hast du Schiss oder hast du dich dran gewöhnt oder wie ist es so, mulmiges Gefühl?
Es muss einem klar sein, dass man hierher kommt, um ein Zeichen zu setzen, dass es ein Festival wie dieses einfach auch in der Krise geben muss. Die Filme selber würde man sich auch woanders angucken können. Das ist jetzt wirklich, geht um das Ganze hier, um die Bedeutung, die so ein Festival hat in der Verwertungskette, in der Öffentlichkeitswahrnehmung und eben, dass es nicht abreißt. Also deswegen, glaube ich, sind die meisten Leute hier.
Wie ist dein Festival so aufgebaut? Wie viele Filme guckst du da am Tag? Wie läuft so?
Ich gucke so viel wie immer, also so 4, 5 sind das immer. Ja, muss sein.
Und du bist genau bei der Frankfurter Rundschau ja und schreibst dann jeden Tag oder so einen Überblick, ist das so?
Ich schreibe alle 2 bis 3 Tage was im Moment.
Und ja, wie ist es so bisher? Was waren so deine liebsten Sachen?
Mir hat der Film Amant sehr gut gefallen, französischer Wettbewerb.
Dieser Liebesfilm, ne, wo die beiden da so, er ist Drogendealer und hat Patrick gestern schon ein bisschen von erzählt.
Ja gut, wenn ihr den schon besprochen habt, von Nicole Garcia, das ist eigentlich ein neuer Take auf eine ganz alte Film-Noir-Konstellation, eine fatale Liebesgeschichte, die auf die Bewährungsprobe gestellt wird, als das Paar in ein Verbrechen verwickelt wird und sich dann trennt und am anderen Ende der Welt trifft man sich wieder, da ist die Frau längst reich verheiratet und es geht alles hier von vorne los und dann könnte eigentlich der typische Film-Noir-Plot mit Mord und so losgehen und so ein bisschen wie Christian Petzolds Filme, der ist ja in der Jury und seine Filme sind ja oft Genre-Retakes und in diesem Fall war das ein bisschen ähnlich zu Jericho, die ganze Geschichte.
Ja, hat dir gut gefallen?
Hat mir sehr gut gefallen. Also ein richtig fein gemachter, einfacher Film, tolle Schauplätze, wunderschöne Inszenierung, voller Genre-Zitate. Sehr schön.
Ja, ich war heute am Anfang noch gar nicht auf dem Festival, sondern war noch auf dem Festland, um mir ein Handy zu kaufen, weil meins ja gecrashed ist. Das heißt, das ist jetzt auch erledigt. Das heißt, jetzt kann ich auch ins Internet und alles so ein bisschen abchecken und habe dann als erstes heute hier auf dem Festival die Greta Thunberg-Doku Greta mir angeschaut. Und wir haben gerade kurz schon ein Wort gewechselt und du fandst sie furchtbar, hast du gesagt.
Ja, ich wundere mich, dass es solche Filme gibt. Wenn man nicht fernsieht, glaube ich, dann hat man gar keine Ahnung mehr, dass es Dokumentarfilme gibt, die voller unterlegter Musik sind, die nur auf die Tränendrüse drücken wollen, obwohl es eigentlich um Sachthemen geht. Mhm. Also ganz merkwürdig und die Sachthemen werden auch gar nicht vermittelt. Also man hat ja oft gesagt, Greta Thunberg wird vereinnahmt in irgendeiner Medienmaschine. Sie wird einem sehr sympathisch in diesem Film, wenn sie das nicht schon vorher ist. Ihr Vater übrigens auch, der ist überhaupt nicht schuld an dieser ganzen Medienmaschine. Im Gegenteil, das ist ein hingebungsvoller Vater, der einfach alles mitmacht, was sie sich in den Kopf setzt. Und das Problem ist die Inszenierung der ganzen Geschichte. Es ist, man hetzt mit ihr von Termin zu Termin. Es gibt kaum stille Momente. Die paar, die es gibt, lassen einen viel schöneren Film vermissen. Der es leider nicht ist und grauenhafteste Filmmusik.
Also das fand ich auch furchtbar. Also so wie so Stock-Music, einfach so Klavier, Sonate und jetzt mal dies und jetzt mal das und jetzt wird es ein bisschen traurig und jetzt kommt ein böses Statement von Donald Trump, deswegen rumort es jetzt mal ein bisschen und sowas. Also man hatte auch, ich fand also ein paar Aspekte fand ich ganz interessant. Ich fand ganz interessant, dass über ihr Asperger-Syndrom ein bisschen gesprochen wurde, also nochmal so ein bisschen rausgeschält wurde, dass sie immer früher auch schon Schwierigkeiten hatte mit anderen Kindern und in sozialen Situationen, aber sie sich immer schon ganz lange in ganz komplexe Sachen reindenken kann und ich fand finde das ganz schön so zu sehen, dass sie gleichzeitig ja so eine enge Beziehung mit ganz vielen Tieren hat und mit der Umwelt und dass man so ein bisschen sehen kann, dass aus diesen beiden Sachen dann diese radikale Trauer, wohin es mit der Welt geht, abgeleitet wird und sie dann eben anfängt, einfach diesen Streik zu machen. Aber ich fand auch, dass es so, also wenn man sich ein bisschen mit der Thematik schon auseinandergesetzt hat, dann war da echt wenig. Also ich fand es schön, wie man so sieht, dass der Vater wirklich sie so machen lässt und alles so für seine Tochter tut. Und da gibt es diese eine, das war vielleicht die schönste Szene im Film, finde ich, wo sie ist da wieder in Belgien oder in Frankreich irgendwo aus einer Demo und er sagt so, du musst jetzt mal eine Banane essen. Und dann haben die so wie so ein, also sie ist schon diese, ne, gottesgleiche Gestalt geworden für diese internationale Bewegung und dann kommt aber Papa und sagt, hier ist mal eine Banane, dann isst sie da so ein bisschen ja, missgünstig die, dann tatsächlich was. Ich fand, der hatte so ganz schöne Momente und ich war auch bewegt davon, aber ich fand, dass der so sehr eine Erzählung erzählt, die wir eigentlich alle schon kennen und das halt nochmal untermalt und versucht irgendwie filmisch aufzublasen irgendwie.
Und das stellen sich auch alle Fragen nach Missbrauch von Protagonisten, die man in Dokumentarfilmen ja oft hat. Ist es erlaubt, Leuten zu nahe zu treten, gerade wenn sie Probleme haben? In diesem Fall ist es dieses Asperger-Thema, wo ich glaube, dass sie gar nicht so extrem das hat, aber man merkt einfach, wo ihre Grenzen sind und was man mit ihr seriöserweise eigentlich nicht mehr machen müsste, also in welchen Situationen man sie eigentlich nicht filmen sollte. Und, also ich habe das Gefühl, sie wird missbraucht durch diesen Film. Mhm.
Ich habe mich noch mal gewundert, dass sie dann wirklich da, also das fand ich auch noch mal eindrücklich, dass ja das Kamerateam da mitgekommen, auch auf dieses Boot, wo sie dann da in die USA gefahren sind und so weiter. Und das war aber auch wirklich eine wahnsinnige Aktion eigentlich, denke ich so ein bisschen. Also um da so ein, also da hat man auch so ein bisschen bei ihr gemerkt oder weiß ich nicht, ob dieses Zeichen wirklich hätte gesetzt werden müssen, eigentlich dann da mit diesem Segelboot über den Ozean zu fahren, fand ich schon.
Nee, das ist der interessante krass, Schauplatz des Films. Man wusste ja auch, dass sie mit dem Kamerateam da eingestiegen war. Und ich hätte jetzt gerne mehr davon gesehen, aber wer immer diesen Film gemacht hat, hat überhaupt kein Gespür für Inszenierung, für Szenen, für leere Momente, wo die Handlung eben nicht weitergetrieben wird, aber was Filmisches passiert. Das ist eine WDR-Koproduktion, habe ich im Abspann gelesen, Jutta Krug. Skandalös, dass so etwas in diesem Stil, in dieser Form von einer eigentlich seriösen Redakteurin unterstützt wird.
Fand ich auch so ein bisschen. War sowas, wo man denkt, es kommt irgendwann dann auf Arte und dann ist es auf YouTube und dann wird es da viel geklickt. Ich hatte aber ein ähnliches Problem mit einem anderen Film, den du aber, glaube ich, mochtest. Padre Nostro hieß der. Da geht es um einen Jungen in Italien in den 60er Jahren, dessen Vater Opfer eines Anschlags wird. Und dieser Junge, denkt man zumindest zuerst, oder dachte ich das, entwickelt dann eine Beziehung zu einem imaginären Freund. Und dann ist aber die Frage, was ergibt sich eigentlich weiter aus dieser Beziehung? Und ich war ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, bis zum Ende.
Ja, du hast dir den Freund gleich als imaginär vorgestellt. Ist das eindeutig so? Oder?
Das dachte ich, weil am Anfang ist er ja oben auf diesem Dachboden bei sich und redet ja auch mit so einem Freund, der irgendwie nicht da ist und bringt dem was mit. Und deswegen dachte ich, dieser Junge imaginiert sich eben genau einen Freund. Aber das ist ja dann die Frage, so, ja, wohin das geht.
Ja, es ist eine Geschichte, die anscheinend auf einer wahren Begebenheit beruht. Der Regisseur hat es seinem Vater gewidmet. Und der Vater des Jungen im Film ist ja im Ziel von Brigade Rosso Terroristen. Und am Anfang, zumindest ging mir das so, ist die Funktion des Vaters überhaupt nicht klar.
Ja.
Er könnte auch ein Mafioso sein.
Genau, das fand ich auch interessant.
Er ist offensichtlich bedroht und das ist so interessant. Das Problem des Films ist seine Ästhetik. Wie oft im italienischen Kino ist das eher so eine Werbeästhetik. Es wird alles abgeklappert, was man an 70er-Jahre-Icons immer schon schön fand. Diese lustigen kleinen Fußballspiele, die sie in Italien hatten. Die Popsongs aus der Zeit. Natürlich Cinquecento muss durch die Gegend fahren und hupen. Und,
ja.
Also das ist selbst mir als Italien-Tourist aus den 70er Jahren noch zu viel.
Es hat so eine seltsame Mischung, finde ich, aus. Also mich hat so ein bisschen an so Til Schweiger-Kino erinnert. Man hat diesen, also das, was man da abfilmt, ist aufwendig gestaltet und sieht wahrscheinlich in großen Teilen so aus, wie es tatsächlich war. Aber wie es gefilmt ist, dann sieht man da Lensflares, man hat so manchmal so eine Michael Bay-Kamera um die Charaktere durch den Wald, Zeitlupen. Also ich hatte das Gefühl, man probiert sich so richtig aus an allem, was man so machen kann und überfrachtet damit eigentlich so den Film und erzählt die 10 auch so ein bisschen zu lange runter. Also ich fand so die Idee ganz gut, aber dass das auch so ein bisschen Familienfernsehfilm oft war, ja.
Das merkwürdig ist, wir machen einen Film aus einer kindlichen Perspektive und für den Regisseur bedeutet das, dass man immer einen Point-of-View-Shot haben muss und einen Gegenschuss, um das zu erklären. Das heißt, wir sehen unheimlich viele Großaufnahmen von diesem Kinderdarsteller und das ist überhaupt nicht nötig. Das würde man auch nicht machen, wenn es ein Film aus einer Erwachsenenperspektive wäre.
Ja.
Hat jemand etwas völlig falsch verstanden?
Fand ich auch, ja. Aber ging auf. Mir wurde gesagt, ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist jetzt seit 20 Jahren her, mir wurde ja gesagt, neulich so auf dem Gang, um italienische Filme im Wettbewerb am besten immer einen Bogen machen. Findest du das auch?
Das ist ungerecht. Also in diesem Fall hätte ich den jetzt nicht so gerne verpasst. Den Eröffnungsfilm Lace, der ist einer von dieser Sorte, wo man, also den ich mir auch zu Hause jetzt nicht mehr ohne Strafandrohung angesehen hätte. Aber das ist ein Festival und da ist eh alles anders. Da guckt man ja nochmal Filme, die man normalerweise nicht gucken würde und vielleicht machen die ja Sinn im Zusammenhang. Also es gibt auch einen Gianfranco Rosi-Film hier, da bin ich hoch erfreut und sowas gucke ich immer total gerne. Also wer weiß, was noch kommt.
Ja, hast du noch was Gutes gesehen?
Ja, ich sehe hier viel Schönes als den griechischen Eröffnungsfilm von Orizzonti, von der Nebenreihe.
Mila, ja.
Genau, das ist das Regiedebüt des Regieassistenten von Lanthimos, Christos Nikou. Und wie immer im griechischen Neue Welle Kino ist die Wirklichkeit so leicht verschoben, wenn man eine Regel aufgestellt hat, die es vorher noch nicht gab. Hier ist es offenbar eine Pandemie gewesen, die Leuten zu weiten Teilen das Gedächtnis geraubt hat. Die werden dann umerzogen durch ein Programm, das Leben wieder kennenzulernen, kriegen Aufträge wie bei Mission Impossible auf dem Tonband.
Es sind aber
nur Dinge wie einen Apfel zu kaufen oder jemanden zu finden, dem man beim Sterben helfen kann.
Nur, das fand ich schon relativ hart.
Aber das wird immer extremer.
Genau. Der
Film hört dann auch kurz vor dem möglichen Höhepunkt auf, wo vielleicht doch mit den Leuten was ganz Schlimmes noch angestellt werden würde. Fand ich einen tollen Film, auch gerade der die Stimmung jetzt in der Pandemie-Krise so gut trifft, weil es ist ja wirklich einiges anders und man kann gar nicht genau sagen, was genau. Und also hier kommt dieser Film, glaube ich, wunderbar zur Geltung.
Ich habe dazu gelesen, ich glaube, das war die IndieWire-Kritik, ich fand da noch ganz interessant, weißt du, dieses, dass die Leute mal Sachen machen sollen und dann danach ein Foto von sich, das spiegelt ja total diese Instagram-Generation heute, bei der man so das Gefühl hat, wenn wir nicht nach dem Abend zusammen ein Foto davon haben, dann war das ja eigentlich nichts so ungefähr. Das fand ich auch noch ganz witzig, wie es so eigentlich seltsam antiquiert wirkt, was da passiert, aber gleichzeitig doch so ein bisschen eigentlich die Frage ist, was haben wir eigentlich für Erlebnisse und wie halten wir die fest und sowas. Ich fand's auch nicht schlecht. Ja.
Genau, im Hollywood Reporter stand das übrigens.
Das kann auch sein, vielleicht stand es da auch. Ja. Noch irgendwas, was du gut fandst oder worauf du dich freust?
Ja, klappern wir sie doch mal alle ab, die Wettbewerbsfilme. Also wir hatten jetzt gestern einen indischen Film. Man wundert sich, dass das größte Filmland der Erde auf Festivals so selten im Wettbewerb präsent ist. In diesem Fall ist es The Disciple gewesen von Chaitanya Tamhane. Und das ist ein Film über klassische indische Musik, aber als Spielfilm und ein bisschen in so einer Perspektive wie bei den japanischen Klassikern von Ozu. Also die Kamera ist immer in Sitzhöhe und man hört unheimlich viel anspruchsvolle indische Ragas. Und wenn man Ravi Shankar oder sowas kennt, dann weiß man, wie kompliziert diese Musik ist und wie interessant mal eine Einführung in diese Musik als Spielfilm zu bekommen. Also ich hatte da wirklich sehr viel davon, muss ich sagen.
Von dem Film?
Ja.
Warum?
Ja, wie gesagt, ich habe mich immer dafür interessiert, etwas über diese Musik zu verstehen und ich finde, man erfährt sehr viel darüber. Es ist, man muss
geht
es vielleicht
um so einen Lehrling, der das lernt. Ne?
Ja, so ein junger Mann wächst auf, von seinem Vater irgendwie in diese Musik getrieben, so zwanghaft und findet dann seinen eigenen Weg. Das klingt jetzt banaler, als es tatsächlich ist, weil der Hauptteil des Films ist tatsächlich die Musik selbst und man muss es in der Tradition sehen von anderen Musikfilmen, zum Beispiel Round Midnight, der Jazzfilm von Bertrand Tavernier. Also es sind Filme, finde ich, tolle Filme oft gewesen, die einem Musikrichtungen nahe bringen durch erstaunliche Performances und trotzdem einen Spielfilm drumherum erzählen, der nicht doof ist. Also das war schon was, fand ich.
Okay. Letzte Frage, worauf freust du dich am meisten?
Oh, ich freue mich auf gar nichts, ehrlich gesagt. Ich gucke ehrlich gesagt das Programm nur zwanghaft hier an, weil ich das muss. Man muss ja vorher diese Karten reservieren, sonst würde ich gar nicht gucken vorher, was kommt. Also ich gehe von Film zu Film, also mich erfreut hier sehr viel. Also dafür, dass es erst 2 Tage dauert, das Programm, habe ich sehr viel Schönes gesehen. Ich mochte Pedro Almodovars Film sehr, sehr gerne. Ich mochte den Srebrenica Katastrophenfilm, Quo Vadis Aida. Das ist ein wichtiger Film, nicht unbedingt ein künstlerisch origineller Film, aber als Denkmalfilm für dieses Massaker mit dem Fokus auf der Rolle der Blauhelmsoldaten aus den Niederlanden, das ist geht extrem an die Nieren und ist verdammt wichtig, diesen Film jetzt zu haben über dieses Thema. Nee, also meckern kann ich hier über sehr wenig. Also Lacci, der Eröffnungsfilm, wie gesagt, das ist so eine banale italienische Familien- oder Ehekrisengeschichte, wie man sie extrem oft schon gesehen hat und so nah am Leben, dass es schon wieder banal ist. Ja. Also da kann ich gut drauf verzichten. Merkwürdige Wahl für einen Eröffnungsfilm, absolut kein Feel-Good-Movie, das muss man ihm zugute.
Okay, aber schon viel Gutes gesehen und ich hoffe, es ist noch einiges. Dann dir erstmal noch ein schönes Festival, Daniel.
Unbedingt.
Und eventuell hören wir uns am Ende nochmal irgendwann.
Unbedingt. Bis dann.